zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornitz, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Und wir sprechen heute über den vorletzten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Verkaterte Schalker, kämpfende Karlsruher beim SC, Paderborn, Hannover 96 schafft es auch nicht zu gewinnen. Elversberg könnte bereits so gut wie sicher als Aufsteiger feststehen. Verlieren bei Düsseldorf und für Preußen Münster. Ganz bitter, guter Auftritt zu Hause gegen Domus Darmstädter. Am Ende steht aber der Abstieg in die dritte Liga. All das und noch viel, viel mehr jetzt in dieser neuen Folge von Tornitz. Seid gespannt. Und dann starten wir direkt rein. Und zwar, ich war am Wochenende bei einem YouTube-Videodreh, erkenne den Schalker als Kandidat da. Ihr wisst ja, ich bin Fan des 1. FC Köln. Musste so tun, als wäre ich Schalke-Fan. War dann bei der Köln-Influencerin Rosi und bei Lisa Küppers, die Schalke 04-Influencerin ist, Leister-Influencerin, aber auch Schalke-Fan. Musste die beiden davon überzeugen, dass ich der echte Schalke-Fan bin. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, in knapp 3 Wochen kommt das Video dann auf YouTube online. Ich werde euch natürlich auch auf meinen sozialen Kanälen wie immer damit versorgen. Also keine Panik. Also am Samstag schon ein aufregender Tag gewesen. Ein Tag vorher hat der SC Paderborn eine große Möglichkeit gehabt gegen den KSC, für die es ja per se um nichts mehr ging, einen großen Schritt in Richtung Bundesliga zu machen, nachdem man ja in den letzten Wochen so ein bisschen hat federn lassen müssen gegenüber Schalke und Elversberg. Und was soll ich sagen? Am Ende 2-2 unentschieden. Der KSC hat nochmal eine zweite Luft bekommen. Die haben nochmal gedacht, oh ja, Freitagabend, ordentliches Wetter. Da wollen wir noch ein bisschen aufzöckeln. Beim letzten Auswärtsspiel von scheidenden Trainer Christian Eichner und gerade auch ein Fabian Schleusner, der zum Saisonende gehen wird, muss, soll, hat nochmal einen aufgespielt und sogar getroffen. Und beim SC Paderborn muss ich sagen, boah, da hat man schon gespürt, die haben ordentlich Druck, waren zwar insgesamt die dominantere Mannschaft, aber zwingend wurde es halt wirklich relativ selten, haben es kaum geschafft, in gefährliche Aktionen zu kommen. Wenn, dann war Philipp Bebia, an dem ja auch mehrere Bundesligisten interessiert sind, noch mit der gefährlichste, hat ja selbst auch getroffen für den SCP, aber ja, wie gesagt, da fehlte mir so dieser letzte Punch in den letzten Wochen, also da spielt man dann auch so. Bei Paderborn, ja, am Anfang war es so, ja, wir sind so ein bisschen außenseitermäßig im Aufstiegskampf. Wir spielen trotzdem oben mit, aber den großen Druck haben eher Hertha bis Berlin, Hannover und dann natürlich auch vielleicht Bochum, Kiel, die aus der Bundesliga abgestiegen sind. Schalke nach dem starken Saisonstart. Aber jetzt, wo es um sehr, sehr viel geht, spürt man schon, dass das so eine leichte Beklemmung ist. Klar, wenn dann auch noch so ein wichtiger Spieler wie Raphael Obermeier, der Kapitän auf der linken Schiene, fehlt, der dann auch mal so eine ordnende Hand ist, der die Mannschaft dann auch mal pushen bzw. auch mal beruhigen kann, sicher. Aber es ist halt ein Spieler und die anderen 10 haben die ganze Saison schon ja gezeigt, was sie eigentlich können. Gute Leistung gebracht und das war mir dann wirklich zu dünn. Und sie haben den KSC mehr und mehr ins Spiel kommen lassen, waren dann zu passiv und am Ende haben sie dann halt Glück, dass der eingewechselte Klaas noch den 2:2 Ausgleich erzielt. Fürs Saisonfinale bedeutet das aber auch, Paderborn, da ist jetzt wirklich der maximale Druck drauf, weil ja, du willst ja, wenn du so lange auch ganz weit oben standst, die Saison positiv beenden. Jetzt müssen sie zu Darmstadt 98. Ein sehr starkes Heimteam, für die geht es zwar auch um nichts mehr, war auch lange oben mit dabei. Und da sage ich, das wird nochmal eine knifflige Aufgabe. Und sie sind jetzt, sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand, sie sind jetzt so in der Verfolgerrolle. Müssen jetzt hoffen, dass Elversbecker, Frank 2 und Hannover 96 selbst noch patzen. Das wird für mich eine ganz, ganz spannende Kiste werden. Bedeutet für mich auch, da wird es im Sommer dann beim SCP, falls der Ausstieg nicht klappen sollte, einen großen Umbruch geben. Im Tor Dennis Seim, Leihgabe von VfB Stuttgart, der wird auf jeden Fall zurückkehren und beim VfB die Nummer 1 werden, da bin ich mir sehr sicher. Aber auch die Innenverteidiger, Scheller, Brackelmann, Hansen, der kurzfristig für den verletzten Felix Götze reingekommen ist, haben die Saison auch schon gezeigt, dass sie für mehr als zweite Liga zu gebrauchen sind. Jetzt in der entscheidenden Phase ein bisschen abgetaucht, aber insgesamt schon stark gespielt. Lauren Kurda auf der rechten Schiene, einer der Shootingstars in der Saison, offensiv sehr starken Impulsen. Ist auch immer einer, der bis in den gegnerischen 16er läuft und dort dann auch am zweiten Pfosten bei Flanken wartet und zu gefährlichen Abschlüssen kommt. Ähnlich wie es ein Denzel Dumfries bei Inter Mailand und der niederländischen Nationalmannschaft macht. Mika Bauer, Kastan, die der im zentralen Mittelfeld, beide mit sind mit für den Spielaufbau zuständig, mit dabei, spielen oft den letzten Pass, sind also auch so eine Art Doppel-10 fast schon. Philipp Bilbia seit Jahren eine absolut verlässliche Kraft, der offensiv jede Position spielen kann, sehr fluide ist, kopfballstark ist, rechts wie links einen guten Abschluss hat, bringt also auch ein gutes Gesamtpaket mit und hat sich mittlerweile auch die Chance verdient. Also da könnte der nächste große Neuaufbau beim SC Paderborn in der kommenden Saison starten. Es wäre ein Riesenumbruch. Und da bin ich mal gespannt, wie sie den auffangen können. Beziehungsweise inwieweit der SCFL in der dritten Liga gute Spieler hat für Paderborn, weil das ist ja eine Quelle, die bis jetzt immer geht. Haben wir jetzt auch noch mit Geiret einen Spieler von Fair fürs Mittelfeld, für die Verteidigung verpflichtet. Und ein zweites Team, was oben gestrauchelt hat gegen ein Team, für das um nichts mehr ging, war Hannover 96. Die waren beim VfL Bochum zu Gast. Die Bochum haben sich ja in der letzten Woche gerettet. Und Hannover 96, klar auch durch die Möglichkeit, dass Paderborn nicht gewonnen hat, die ganz große Möglichkeit, sich abzusetzen, vorläufig auf Platz 2 zu springen und damit auch den Druck auf die SV Elversberg am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf maximal zu halten. Und auch hier muss ich sagen, boah, die Mannschaft, für die es um nichts mehr ging, die konnte befreit aufspielen, hatte ordentlich Spaß und auch bei Hannover 96 hat man jetzt seit einiger Zeit auch mal wieder gemerkt, dass ja, der Druck größer wird und dadurch auch die Beine ein bisschen schwerer sind, da nicht mehr alles so leichtfüßig funktioniert. Auch Bochum, wie gesagt, haben es sehr, sehr gut gemacht, auch in der Verteidigung. Einen guten Auftritt hingelegt und Jeka nach Wochen mal wieder im offensiven Mittelfeld mit einer ansprechenden Leistung. Da hat man wieder diese Spielfreude vom Beginn der Saison gespürt. Immer wieder auch in 1-gegen-1-Duelle gegangen, leichtfüßig an den Verteidigern vorbeigegangen, eine enge Ballführung gehabt. Da sieht man schon, was für ein großes Talent er ist. Und er wird ja jetzt zu Bayer Leverkusen zurückkehren im Sommer. Bin ich gespannt, wie es für ihn weitergeht. Kann mir auch vorstellen, dass er sich in der Sommerpause dann bei den Leverkusen dann beweisen darf und kann. Und ich glaube sogar, wenn Leverkusen nur in Anführungsstrichen die Europa League und nicht die Champions League erreicht, dass er sogar eine Rolle im Kader spielen könnte. als Stammspieler in der Europa League. Und würde für Newcastle Entwicklung auf jeden Fall gut tun. Er hat, wie gesagt, bewiesen, dass er es drauf hat. Aber dann in den schwierigen Phasen ist er auch keiner gewesen, der so richtig herausgestochen ist. Vielleicht mit noch besseren Mitspielern kann es funktionieren, wenn er vielleicht nicht die ganze Last der Offensive auf seinen Schultern tragen muss. Kann es vielleicht sogar sein, dass er dann noch befreiter aufspielen kann. Auf jeden Fall für Leverkusen und für Bochum und auch für den Spieler Onyeka hat sich diese Leihe gelohnt. Für Bochum, er war ein wichtiger Spieler, um eine Klassenerhalt zu schaffen. Leverkusen haben ein Talent verliehen, was auf jeden Fall besser zurückkommt, als es zum Zeitpunkt war, als es weggegangen ist. Hat einen deutlichen Marktwert, Marktwertsteigerung erhalten und Onyeka konnte sich bei Bochum in der zweiten Liga als einer der Ankerspieler mit Stammplatzgarantie super entwickeln. Ja, für Hannover 96, da heißt es jetzt am letzten Spieltag nochmal zittern. Ich meine, die Relegation gegen VfL Wolfsburg wäre momentan ja real. Niedersachsen-Derby wäre natürlich brutal. Und Hannover 96 gegen Wolfsburg, das wäre auch ein Duell. Boah, da würde ich schon sagen, das wäre die härteste Nuss für die 96er. Heidenheim und Pauli sich da doch noch ein bisschen besser, weil beide auch eher defensiver stehen und Hannover 96 so dann ihr Ballbesitz und Positionsspiel ausnutzen kann, um sich so dann Lücken zu erarbeiten. Weil gegen Wolfsburg, die sind offensiv auch, die haben eine brutale Qualität. Gerade im Vergleich Bundesliga zu zweite Bundesliga. Und die Defensive von Hannover 96 ist ja gerade nicht mal so sattelfest, dass ich mir dann schon vorstellen könnte, boah, das könnte ein offenes Spiel werden, ein hitziges Spiel. Und das ist eher nicht so im Sinne der eher kontrollierten 96er. Und damit gehen wir dann rüber zum letzten Aufstiegsaspiranten. SV Elversberg, die waren bei Fortuna Düsseldorf zu Gast, für die es ja auch um alles geht, um den Klassenerhalt. Und Elversberg ist erschreckend schwach. Also Düsseldorf war für mich klar die dominante Mannschaft, haben in ihrem 4-3-3-System ganz klare Rollen gehabt, Abstände gehabt, defensiv super gestanden. Elversberg, die also offensiv stark sind, haben kaum eine Lücke gefunden. Ferrei, Zimmerschied, Petkov aus dem Mittelfeld heraus konnten sie diesen Abwehrriegel nicht bezwingen. Mock war vorne komplett in der Luft gestanden, hat keine Bälle bekommen. Ist ja wirklich so ein Spieler, den du in der Box anspielen kannst und der dann halt stark ist, aber kein mitspielender Mittelstürmer ist. Und Düsseldorf, die wussten, ey, wenn wir defensiv gut stehen, dann können wir über Konter, über Njoa, über einen Ljubicic, die enormes Tempo mitbringen in der Offensive, immer wieder gefährliche Nadelstiche setzen. Und mit Cedric Itten haben sie einen der besten Stürmer in der zweiten Liga in ihren Reihen. Und der hat auch ganz gut gestochen, trifft nämlich zum zwischenzeitlichen 2-3-0, nachdem Lejeancourt weggerutscht ist nach einem Eckball und die Ball ins eigene Tor buxiert hat. Am Ende erzielt Elversberg doch noch einen Treffer, Eigentor von Tim Oberdorf. Trotzdem, ey, Düsseldorf, richtig guter Auftritt, das macht Mut. Springen auf Rang 15, haben also den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand und in der kommenden Woche dann bei der Spielvereinigung Greuther Fürth zum absoluten Showdown die Chance, sich aus eigener Kraft dann zu retten. Das wird also in der kommenden Woche nochmal richtig heiß, richtig scharf. Und Elversberg, die haben ihre sehr gute Ausgangssituation immer noch da, weil die Konkurrenz auch geplatzt hat. Und werden am kommenden Spieltag dann zu Hause gegen den Tabellenletzten und bereits abgestiegenen Verein Preußen Münster darum kämpfen, diese Pole Position beizubehalten. Also sie haben es in der eigenen Hand und das zeigt einfach, wie ausgeglichen diese zweite Liga ist. Hater würden sagen, wie schwach auch. Trotzdem, das war für mich ein super Auftritt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen von Düsseldorf. Und das wird nochmal richtig spannend. Und dann gehen wir natürlich auch nochmal in den Abstiegskampf rein. Da haben wir zum einen noch Magdeburg, die theoretisch absteigen könnten. Dann Dresden, Braunschweig, Düsseldorf, die wir gerade schon besprochen haben. Bielefeld, Fürth. Ja, und dann Preußen Münster, die als auch schon sicher als Tabellenletzter mit 30 Punkten, maximal können sie noch 33 Punkte erreichen, abgestiegen sind. Und die Bielefelder, die hatten eigentlich sogar eine relativ lösbare Aufgabe. Sie waren zwar auf dem Betzenberg, hört sich immer heftiger an, aber Kaiserslautern und Thorsten Lieberknecht in den letzten Wochen, ja, desaströse Auftritte gehabt, kaum noch positive Ergebnisse eingefahren. Und dafür, ja, Bielefeld, die kommen mit etwas Selbstbewusstsein schon rein, haben sich in den letzten Wochen wieder stabilisiert. Am Ende haben sich die Lauterer aber nochmal standesgemäß von ihren Fans verabschiedet. Bielefeld keine Chance gelassen. Kral kehrt zum einen ins Tor wieder zurück. Vorne durfte Hanslik nochmal mit Basseta zusammen ein bisschen zaubern. Später kam Imreli, der einen super Auftritt hingelegt hat. Aus der eigenen Jugend kam Schramm im zentralen Mittelfeld zu seinem Debüt. Also wird jetzt auch für die Zukunft schon gearbeitet. Der hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Marlon Ritter mit einem starken Auftritt an beiden Treffern direkt beteiligt gewesen. Ein Treffer per Vollelfmeter selbst erzielt, den anderen durch Simon Asta vorbereitet und zur Pause stand es halt schon 2-0. Da war schon viel entschieden und die besten Spieler mit Imreli vorhin erwähnt und Skite kam ja auch noch erst in der zweiten Halbzeit. Also da kam er noch ordentlich Power von der Bank. Bielefeld wirkte so ein bisschen zahnlos und Lautern wollten sich, wie gesagt, noch einmal standesgemäß von ihren Fans verabschieden, haben einen ordentlichen Auftritt hingelegt und Bielefeld, die rutschen damit auf Abstiegsrelegationsplatz 16 und treten am kommenden Sonntag dann zu Hause gegen Hertha BSC Berlin an, für die es auch um nichts mehr ging. Aber die haben ja gegen Fürth auch gezeigt, hey, das ist uns egal. Wir wollen trotzdem noch die Punkte irgendwie einfahren, auch wenn es mit viel Glück war. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja, Magdeburg mit einem sehr großen Schritt in Richtung Klassenerhalt mit 39 Punkten, 3 Punkte vor Bielefeld, aber mit einer etwas schlechteren Tordifferenz bei Holstein Kiel, die schon gerettet waren. Und das hat man auch gemerkt bei Kiel, letzten Wochen ja super energetische Auftritte, diesmal so ein kleiner Spannungsabfall. Magdeburg unter Patrick Sander, wie gesagt, gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Spielerisch wieder sehr trickreich gewesen. Barisch Attig auf seiner linken Offensivseite viele 1 gegen 1 Duelle gegangen. Also dort hatten Kapralik und Rosenbohm einiges zu tun. Am Ende mehr als verdienter Auftritt, Sieg auch, weil sie auch gerade was die zweiten Bälle anging, super scharf waren. Also aus dem Mittelfeld mit Stahlmach, Falco Michel und Laurin Ulrich, die immer wieder auch sehr hoch geschoben sind, auf die zweiten Bälle gegangen sind. Dadurch Kiel kaum zu Entlastungsangriffen gekommen ist. Und so war die Kieler Offensive eigentlich komplett tot. Nur hinten reingedrängt. Timon Weiner war noch einer der Besten. Der hat noch einige Bälle rausgeholt. Und was so ein bisschen überraschend war, Magdeburg gewinnt. Offensiv guter Auftritt, aber Zukowski, der Pole, diesmal ohne Treffer. Es ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, weil, wie gesagt, am Ende steht der Sieg. Aber das wird Tim Walter trotzdem nicht gefallen haben, dieser Auftritt. Weil da war alles das, was in den letzten Wochen so gut war. Mut, Wille, auch diese Energie, dieser Bock, diese Lust nach vorne zu spielen, Tore zu machen, Torschancen nicht zu erspielen, war komplett nicht mehr da. Trotzdem, er wird es noch einigermaßen verschmerzen können. Und Patrick Sander, nächste Woche Sonntag, dann zu Hause gegen Kaiserslautern die Möglichkeit, sich mit einem Unentschieden schon den direkten Klassenerhalt zu sichern. Lautern, wie gesagt, gerettet. Und es kann sein, dass das von Lautern jetzt mit dem Heimsieg gegen Bielefeld das letzte Zucken war, dass sie dann auswärts vielleicht noch so ein bisschen austrudeln lassen. Und ich glaube, wenn Magdeburg früh das 1:0 macht, dass dann noch bei Lautern der Stecker gezogen sein könnte. Also ich sehe sehr große Möglichkeiten, dass der erste FCM in der kommenden Saison ein Zweitligist sein wird. Ich hoffe mit Patrick Sander, es ist ja noch nicht ganz sicher, ob er vielleicht auch in Rente geht oder gehen möchte. Aber so wie er die Mannschaft wiederbelebt hat nach dem Saisonanfang, da würde ich schon sagen, hey, komm Jung, mach noch mal ein bisschen weiter. Dann hatten wir einen richtigen Abstiegskracher, Braunschweig gegen Dresden. Dynamo hatte ja die Möglichkeit, sich mit einem Sieg endgültig den Klassenerhalt zu sichern. Für Braunschweig ging es darum, sich für den letzten Spieltag eine gute Ausgangssituation zu erarbeiten. Und die Heimmannschaft, die war super griffig, super aggressiv. Haben es auch verstanden, im 4-4-2-System mit Tempelmann und Kaufmann die beiden Außenspieler Cheka und Bobzien, die essentiell sind für das Dynamo-Spiel, die viel auch über Außen spielen, komplett aus dem Spiel zu nehmen, damit die Waffe von Dynamo ihn zu nehmen und selbst dann mit schnellen Angriffen, mit vielen Bällen hinter die letzte Kette über Alidou Yadimchi für ordentlich Tiefe und dafür auch Torgefahr zu sorgen. Dazu mit Ron Torm Hoffmann einen Keeper gab, der einen brutalen Auftritt hingelegt hat. Alles, was von Dynamo auf seinen Kasten kam, bis auf den letzten Abschluss von Kutschke. Alles pariert, sogar den einen Elfmeter kurz vor Schluss von Stefan Kutschke gehalten und damit so den 2:0 Vorsprung von Braunschweig beibehalten und dafür auch dann gesorgt. Da war dann auch im Stadion direkt so eine richtige Euphorie. Und in dem Moment wusste ich auch, Braunschweig wird dieses Spiel gewinnen, auch wenn sie dann ja durch Kutschke noch den Anschlusstreffer kassiert haben. Letztendlich kurzer Schluss, aber das war für mich auch der Schlüssel als Kapitän, als sicherer Rückhalt dafür gesorgt, dass Braunschweig auch ja wusste, ey, egal wie hoch wir stehen, wir haben einen brutalen Keeper, wir können jetzt auch offensiver spielen, mutiger spielen. Gerade Fabio Kaufmann, der erstmals in der Startelf stand im Jahr 2026, der auch eine super Flanke auf Farid Alidou gesetzt hat, der das zwischenzeitliche 2:0 dann erzielt hat. Das war einfach ein super Auftritt. Flo Flick, der chronistenpflichthalber in Minute 20 mit dem 1:0, sein erster Saisontreffer. Und Braunschweig unter Konnetka, das ist eine Mannschaft, die wieder lebt, die sich jetzt auch in eine super Ausgangssituation gebracht hat für den letzten Spieltag. Müssen aber beim Zweitligameister FC Schalke 04 ran, die sich wahrscheinlich auch, wenn sie schon die Meisterschale bekommen, dann auch ordentlich aus der Saison verabschieden wollen. Also das wird dann nochmal ein brutaler Auftritt. Also ich glaube nicht, dass Schalke so zahnlos und ja noch halb angetrunken wie in Nürnberg auftreten wird, wo sie ja dann ja auch verdientermaßen 3:0 verloren haben. Das wird nochmal heftig und auch Dynamo, wie gesagt, haben den Sack nicht zugemacht, treten aber jetzt am kommenden Spieltag zu Hause gegen das bereits gerettete Holstein Kiel an. Auch dort würde ein Punkt wahrscheinlich schon reichen. Und ich glaube, dass sie den auch mindestens holen werden. Dynamo zu Hause natürlich nochmal eine ganz andere Liga, eine ganz andere Wucht, die sie auf den Platz bringen können mit ihren Zuschauern, mit dem K-Block. Und dann wird es natürlich auch spannend sein, wie es im Sommer bei Dynamo weitergeht, weil mit Keller haben sie einen Spieler von Heidenheim geliehen, Paulis von Köln geliehen, Sterne von Hannover geliehen, Konrad Faber auf der Rechtsverteidigerposition von St. Gallen geliehen, Robert Wagner auch ausgeliehen vom SC Freiburg, Amoako wird von vielen Vereinen umworben, Bob Zeno geliehen von Mainz, Cheka ausgeliehen von Elversberg, den könnten sie vielleicht noch verpflichten. Also da ist dann schon, da könnte es schon großen Aderlass geben und Sören Gonter als Sportdirektor müsste dann schauen, boah, wie können wir das am besten ersetzen, wenn die ganze wichtige Achse jetzt aus der Rückrunde, aus der sehr starken Rückrunde, dann gehen sollte, bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Und dann die letzte Partie, die wir besprechen wollen, die Spielvereinigung Greuther Fürth zu Gast bei Hertha BSC Berlin. Wie bereits des Öfteren erwähnt, für die ging es um nichts mehr. Und nach 32 Minuten sieht Brekelo auf Herthaner Seite auch noch die rote Karte. Also gut eine Stunde war Fürth in Überzahl die perfekte Möglichkeit. Und Fürth starken Auftritt hingelegt, Chance um Chance, am Ende 27 Torabschlüsse, aber am Ende nur ein einziger Treffer durch Noel Futkoy per Kopf in Minute 88. Und Hertha BSC Berlin im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt gewesen, mit den ersten drei Abschlüssen zwei Treffer erzielt. Einmal Kenneth Eichhorn, super Solo, mit 16 Jahren jetzt der jüngste Torschütze in der Zweitligageschichte. Hat nochmal bewiesen, warum ganz Europa an ihm interessiert ist. Diese enge Ballführung, dieser eiskalte Abschluss vorm Tor. Auch unter Gegnerdruck noch sehr stark gemacht. Und Cousins nochmal mit einem absoluten Traumtor. Einer 16er Kante den Ball dann unter die Latte, unhaltbar für Fürths Keeper Prüfrock geknallt. Und so heißt es jetzt, die Fürther am letzten Spieltag auf Rang 17 und das Abstiegsendspiel zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Einer der beiden Teams wird sehr wahrscheinlich direkt in die dritte Liga absteigen und Preußen Münster folgen. Boah, da bin ich mal sehr gespannt. Aber dieser Auftritt, wie gesagt, haben es sehr gut gemacht mit Gotha, Klaus, Futkoy, offensiv drei Jungs gehabt, die für Bundesliga oder die auch schon Bundesliga gezockt haben, beziehungsweise Futkoy, der wird in der Saison Bundesliga zocken. Super viele, auch gute Abschlüsse gehabt. Tjaak Ernst im Kasten hat nochmal unterstrichen, warum er einer der besten Keeper in der zweiten Liga ist und auch von vielen Bundesligisten mittlerweile umworben wird. Da war ja auch richtig viel Druck drin. Paul Will im zentralen Mittelfeld, ein Taktgeber, der offensiv viele Impulse gesetzt hat. Aaron Keller, Yannick Dehm über die Außen immer wieder hochgeschoben haben, das Spiel auch in die Breite gesetzt haben, viele Flanken. Aber dort waren dann auch Gechter und Kolbe in Innenverteidigung, später auch Toni Leisner. So Jungs, die auch dann immer wieder noch den Kopf dazwischen bekommen haben. Also das war dann schon ein, ja, insgesamt sehr bitterer Auftritt der Fürther, für die es damit jetzt auch darum geht, am letzten Spieltag irgendwie das Glück dann auch zu erzwingen, Treffer zu erzielen. Und das wird auf jeden Fall ein maximal psychologisches Ding sein. Also da wird es weniger um die fußballerische Qualität gehen, als dass es dann wirklich ab Sonntag 15:30 darum geht, alles reinzuwerfen und irgendwie im Kopf dann auch nicht diesen Druck zu haben, sondern zu sagen, hey, wir haben die Chance, wir stehen auf Rang 17, wir haben nichts zu verlieren. Wir können eigentlich nur gewinnen und nach oben kommen. Nach unten geht nichts mehr, nach oben geht noch viel. Also irgendwie Kopf aus und einfach nur zocken. Leichter gesagt als getan, ich weiß. Klein Racings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Ron Torben Hoffmann, der Keeper von Eintracht Braunschweig. Unglaublich viele Paraden gehabt, dazu ein Elfmeter, sensationell pariert, eine enorme Ausstrahlung gehabt, auch mit der Kapitänsbinde. Hat ja in den vergangenen Jahren bei Schalke 04, wo er dann keine Rolle gespielt hat, harte Zeiten. Mittlerweile erneut der Gamechanger für Braunschweig im Abstiegskampf. Und den Elfmeter, den er von Kutschke gehalten hat, das war einfach nur geil, sensationell. Freut mich sehr für ihn, ist ein absoluter Führungsspieler. Für mich immer noch einer, den ich perspektivisch in der Bundesliga sehen könnte, weil auf der Linie mit seinen Reflexen ist er einfach unfassbar stark. Spielerisch mit dem Fuß geht vielleicht noch ein bisschen mehr, aber gerade für so ein Team im Abstiegskampf in der Bundesliga, wo es auch viel darum geht, dann wo die eigene Mannschaft eh tief steht und man viel mit langen Bällen operiert, wäre für mich der optimale Keeper. Auf jeden Fall erstmal ist er noch Braunschweiger und für mich ganz klar mein kleiner Riesingsgroßer der Woche an diesem 33. Spieltag in der zweiten Fußball Bundesliga.
Da fand ich ihn wirklich saustark. Nach der 8er-10er-Rolle.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Ligientalk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und an diesem Spieltag gab es das letzte Auswärtsspiel in dieser Saison bei Preußen Münster, beim Tabellenletzten. Und vorweg, Preußen Münster ist in die dritte Liga abgestiegen. Und ja, Preußen Münster musste das Spiel gewinnen gegen Darmstadt und musste auf Schützenhilfe hoffen, was es leider nicht gab. Einerseits hatte Düsseldorf gegen Elversberg gewonnen und Münster kam nicht über ein 1:1 hinaus gegen Darmstadt. Und ja, für Darmstadt heißt es die bittere Realität, dass man jetzt seit 7 Monaten auf einen Auswärtssieg wartet und in der kompletten Rückrunde kein einziges Auswärtsspiel gewinnen konnte, was auf jeden Fall sehr, sehr schlimm ist. Gerade wenn man bedenkt, wo man am Ende der Hinrunde war und wo man jetzt steht. Also wenn man sich die Hinrunde anschaut, ist Darmstadt da Tabellendritter gewesen. Jetzt nur die Rückrunde ist man Tabellen-14. Also, ja, das sind ganz andere Maßstäbe, mit denen man da rechnet. Und ja, wie sagt man es? Das Spiel war eigentlich sinnbildlich, dass der Fußballgott einfach momentan nicht auf der Seite von Darmstadt ist. Denn Darmstadt hat momentan einfach riesige Verletzungssorgen. Denn man hatte gefühlt, man hatte keinen Mittelfeldspieler auf der Bank. Man ist mit 6 Spielern für die Bank nur angereist, davon ein Jugendspieler, Max Pfister, dann Brunst im Tor, plus De Toni als Innenverteidiger und 3 Stürmer. Also das zeigt halt einfach die Personalsorgen bei Darmstadt. Und es wurde noch schlimmer, denn nach 8 Minuten musste Patrick Pfeiffer, der wieder von Beginn an spielen durfte, runter, hatte sich verletzt und dadurch kam dann De Toni rein, was mich für den Jungen natürlich freut. Aber ja, nach 8 Minuten Pfeiffer verletzt, sah schwieriger aus, als es hoffentlich ist. Daumen drücken, dass es nichts Ernsteres ist, denn auch Maglica war ja nicht bei 100%. Und das hatte man einfach auch in diesem Spiel gesehen. Und so kommt es dann, dass Münster ja mit dem ersten Angriff über eine Kontersituation das 1:0 macht. Und da hat man halt einfach die defensiven Probleme bei Darmstadt gesehen. Ein langer Ball, Yamada ist durch und bleibt vor Schunkul, macht das 1:0. Darmstadt kam dann noch zurück durch Liedberg. Wirklich eine starke Einzelleistung, dann zum 1:1. Und gerade dann, wenn Preußen Münster eigentlich den Druck hochhalten muss, um die Klasse irgendwie noch zu halten, kassieren sie eine rote Karte. Hendricks, der Kapitän von Münster, geht komplett unnötig und überhart im Korridor rein, grätscht ihn und kassiert dafür die rote Karte. Dann gab es auch noch einen Elfmeter für Darmstadt. Ja, und Fraser Hornby, der eigentliche Elfmeterschütze, war ja nicht da, gehört hat zu der Verletztenliste dazu. Dadurch hat Isaac Liedberg die Chance bekommen und die hat er ja kläglich, muss man ja wirklich sagen, nicht gemacht. Liedberg schießt in die Mitte, Schenk bleibt stehen und wehrt so den Elfmeter ab. Und wie gesagt, es passt halt auch einfach zu der kompletten Rückrunde von Darmstadt, dass wenn man dann wirklich mal die Chancen hat, sie einfach nicht nutzt, es zu schlampig ausspielt, nicht geradlinig rausspielt, weil Liedberg hatte gefühlt überall hinschießen können und schießt halt exakt in die Mitte. Also der Schuss war ja nicht mal wirklich hart geschossen. Also ich glaube, selbst wenn Schenk in der Ecke gesprungen wäre, hätte er den noch irgendwie mit dem Fuß abwehren können. Also das war ein katastrophaler Elfmeter. Aber wie gesagt, Münster war ja gut 60 Minuten in Unterzahl. Aber auch dadurch hat Darmstadt einfach nicht die Chancen mehr herausspielen können. Aber schlussendlich hatte man gute Chancen. Aber entweder war Johannes Schenk, der Torhüter von Münster, zur Stelle. Oder Darmstadt hat es in der letzten Präsenz nicht gut genug herausspielen können. Schlussendlich hatte Darmstadt einen Expected Goals-Wert von 2,33. Also zwei Tore hätten es mindestens mal sein müssen. Damit hätte man halt auch die Serie ohne Siege brechen können. Plus halt die Auswärtssieg-Serie brechen können. So bleibt es jetzt, wie gesagt. Beim 1:1 hilft beiden Mannschaften nicht wirklich weiter. Münster sogar noch schlimmer. Wie gesagt, die sind ja abgestiegen. Und ja, Darmstadt muss man jetzt halt einfach mal schauen, wie es dann in der neuen Saison läuft, wenn die ganzen Verletzten wiederkommen. Es wird auf jeden Fall Gespräche geben, gerade mit der Physioabteilung und der Fitnessabteilung, weil das kann so nicht gehen, dass sich immer im Training oder gerade im Abschlusstraining immer wieder Spieler verletzen. Das muss aufgegriffen werden. Denn gegen Paderborn wird man jetzt sehen müssen, wie es da weitergeht. Wird Pfeiffer angeschlagen. Vukotić war ja gelb gesperrt, der würde wieder zur Verfügung stehen. Bei Makica muss man auch noch schauen. Ansonsten wahrscheinlich die Verteidigung Vukotić und Detoni, aber auch Linksverteidiger und Rechtsverteidiger hat Darmstadt kaum noch. Also da muss man halt wirklich sehen, der nächste Gegner Paderborn im ausverkauften Böllenfalltor. Und der für Paderborn geht es halt auch noch um den Aufstieg in die Bundesliga. Und Darmstadt muss jetzt halt einfach wenigstens mit einem Sieg gegen Paderborn die verhunzte Rückrunde irgendwie noch so ein bisschen schönreden. Sollte man aber gegen Paderborn auch verlieren, dann wird es ziemlich eng, was den Rückhalt der Fans angeht. Denn die Rückrunde war schon nicht gerade schön. Und wenn man dann gegen Paderborn auch noch nicht gewinnt, dann würde man seit 9 Spielen auf einen Sieg warten, was natürlich sehr brutal ist, so aus der Saison rauszugehen und in eine neue Saison reinzustarten. Aber wir werden sehen, was der Darmstadt dann nächste Woche am 34. Spieltag, am letzten Spieltag gegen Paderborn zeigen kann. Vielleicht können sie Paderborn ja sogar noch ärgern, denn das wird ja ein Dreikampf zwischen Paderborn, Hannover und Elversberg. Also mal schauen, wie sich Darmstadt gegen Paderborn schlägt und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Kenneth Eichhorn, der junge Spieler von Hertha BSC. Kenneth Eichhorn ist ja erst 16 Jahre alt und ich glaube, jeder, der die zweite Liga verfolgt, wird an diesem Namen nicht herumkommen. Kenneth Eichhorn ist ja nicht umsonst bei sehr vielen Topclubs und Großkalibern in Europa gefragt, unter anderem halt Bayern, Dortmund, Leipzig, Manchester City, um nur ein paar Namen zu nennen. Und ja, er hat halt an diesem Wochenende wieder gezeigt, was er trotz seines jungen Alters schon leisten kann. Hertha hatte ja gegen Greuther Fürth gespielt, war sogar in Unterzahl geraten und Kenneth Eichhorn nahm sich einfach mal ein Herz und hatte mit einem wirklich starken Solo auf 1:0 gestellt und damit das Spiel ein bisschen, ja, komisch dastehen lassen. Denn Fürth war eigentlich gerade nach dem Platzverweis von Hertha gut dran, das 1:0 zu machen. Wie gesagt, dann kam aber Kenneth Eichhorn, starkes Solo. Und ja, kaum angegriffen von Fürth, aber trotzdem musst du den dann auch erstmal so machen. Wie gesagt, dann auch noch in Unterzahl. Und Kein Wunder, dass viele an ihm interessiert sind. Ist ja auch seit jungen 16 Jahren Stammspieler bei der Hertha. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn man sieht, was bei Hertha BSC die letzten Jahre so aus der Jugend hochkam, dann verwundert es einen eigentlich nicht, dass viele an ihm interessiert sind. Und gerade durch dieses Spiel hat er natürlich nochmal bewiesen, was er für ein starker Spieler ist. Plus, jetzt kommt nämlich der Hauptgrund, warum er für mich der Spieler des Spieltags ist. Kenneth Eichhorn hat mit seinem Tor einen neuen Zweitligarekord aufgestellt, denn er ist nun der jüngste Spieler, der jüngste Torschütze in der Zweitbundesliga. Und das ist wirklich schon sehr erstaunlich. Und ja, dementsprechend für mich auch der Spieler des Spieltags, denn ich gehe mal davon aus, dass diesen Rekord so schnell kein Spieler brechen wird. Dementsprechend der Star des Spieltags für mich, Kenneth Eichhorn, wo ich sehr gespannt bin, wo es ihn in Zukunft hinziehen wird.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche ist für mich diesen Spieltag Wolfgang Haselberger, der Schiedsrichter der Partie Fortuna Düsseldorf gegen die SV Elversberg. Denn Fortuna Düsseldorf hat an diesem Spieltag mit 3:1 gegen Elversberg gewonnen. Elversberg hätte mit einem Sieg den Aufstieg in die Bundesliga feiern können. Doch Düsseldorf hatte was dagegen und deshalb man wirklich der Fortuna sehr stark angesehen. Und Wolfgang Haselberger hatte an diesem Spiel, an diesem so wichtigen Spiel für beide Mannschaften, wirklich im positiven Sinne dazu beigetragen. Denn er hat wirklich ein sehr abgeklärtes und ruhiges Spiel gemacht. Dafür, dass so viel auf dem Spiel steht, konnte mit den Spielern immer wieder gut diskutieren im positiven Sinne. Gerade was kniffligere Situationen anging. Und klar gab es dann die ein oder anderen schwierigeren Situationen für Haselberger. Aber auch da fand ich, hatte das mit dem Schiedsrichtergespann gut klären können und hat sich da auch nicht reingehen lassen von den Spielern von Elversberg oder auch von Düsseldorf. Und durch die aufgeheizte Stimmung der Düsseldorfer Fans auch nicht beunruhigen lassen, was ich sehr stark fand. Insgesamt gab es ja auch 3 gelbe Karten. Und alle 3 für Düsseldorf, keine für Elversberg. Und das zeigt halt auch einfach nochmal vielleicht diesen Kampfeswillen, den Düsseldorf in dieses Spiel reingelegt hat und halt auch reinlegen musste. Dementsprechend fand ich auch da die Entscheidung von Wolfgang Haselberger sehr richtig. Über die ein oder andere Situation lässt sich streiten, aber das ist im Fußball normal. Trotzdem finde ich, hat Wolfgang Haselberger sich den Preis vom hellen Pfiff der Woche verdient.
Design, dein Verein, eure Plattform. Wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt, ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Und damit sind wir also schon am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge wieder angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen, aber ich kann euch natürlich nicht entlassen, bevor ich euch nicht noch unsere 11 Tornetzer des 33. Spieltags präsentiert habe. Im Tor, Klein Racings Große der Woche, Ron Tormhoffmann von Eintracht Braunschweig. Davor in der Dreierkette Hugonet vom 1. FC Magdeburg, Fabio Gruber, Torschütze vom 1. FC Nürnberg und Nawrocki von Hannover 96, ebenfalls ein Torschütze. Auf der rechten Seite Kudusu vom 1. FC Nürnberg. Die Leihgabe des FC Augsburg hat einen Treffer erzielt und die Schalker Defensive das ein oder andere Mal in Verlegenheit gebracht mit seinem Tempo antreten. im Zentralmittelfeld, Marlon Ritter vom 1. FC Kaiserslautern, Steinmach vom 1. FC Magdeburg und etwas offensiver Michael Cousins von Hertha BSC. Und vorne dann die offensive Dreierreihe Barış Atik, der Deutsch-Türke vom 1. FC Magdeburg, ständiger Unruheherd, Soma vom 1. FC Nürnberg, einer der Shootingstars der Rückrunde, und Cedric Itten, Doppelpacker vom von Fortuna Düsseldorf, der aber aufgrund einer Gelbsperre im Saisonfinale bei der Spielvereinigung Greuther Fürth nicht dabei sein wird. Also ein brutaler Verlust für die Fortuna. Das war's für diese Woche. Gehabt euch wohl und bis dann. Ciao, tschüss. Euer Tornets-Host Jan Klein-Riesing.